Also Verwalter sein, warum überhaupt, oder? Als Christen sind wir ein Teil von Gottes Reich und unser Auftrag auf dieser Welt ist es, Gottes Reich zu repräsentieren und auch zu verbreiten. Und Gott hat uns mit verschiedenen Ressourcen gesegnet, die wir als gute Verwalter in seinem Sinn sollen einsetzen sollen. Und dazu gehört es, verantwortungsvoll umzugehen und für uns und aber auch unseren Nächsten zu sorgen. Und das Coole an dem Ganzen ist, dass wir als Verwalter im Reich Gottes in dem Sinn auch Handlungsbevollmächtigte sind. Beauftragt mit dem, was Gott dir anvertraut hat, in seinem Sinn oder im Sinn vom Reich Gottes zu handeln. Und was ich mir wünsche für auch heute, ist, dass wir Freude an dem bekommen. Dass es etwas ist, das nicht einen Druck auslöst, wo uns nicht irgendwie so ein schweres Gefühl gibt, sondern etwas, das uns befreit und sagt, hey, das ist ein mega cooler Job, das ist eine mega coole Aufgabe, etwas, das mir Gott da so anvertraut. Die Frage ist immer so, was heisst es denn, im Sinn von Gott die Sachen einzusetzen? Und etwas, was uns so ein auf die Spur führt, ist Matthäus 6, 19 bis 20. Häuft in dieser Welt keine Reichtümer an, sie werden nur von Motten und Rost zerfressen oder von Einbrechern gestohlen. Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, die unvergänglich sind und die kein Dieb mitnehmen kann. Jetzt weiß ich nicht, wie es euch geht, aber früher habe ich immer gedacht, dass es so wie eine Art eine Himmelswährung gibt. Und dass immer, wenn ich etwas Gutes mache, dann so mein Kontostand im Himmel irgendwo ein bisschen aufgefüllt wird und das ist dann irgendwann der Schatz, den ich am Schluss, wenn ich im Himmel bin, habe. Ich weiß nicht, ob es einigen von euch vielleicht auch schon so gegangen ist. Erst später habe ich dann gemerkt, ja, ich glaube, Jesus ist ein bisschen um etwas anderes gegangen. Es geht darum, in das zu investieren, wo wirklich bleibt. Wo das Leben hier überdauert, wo nicht eben am Schluss von den Motten zerfressen und rostet oder so gestohlen werden. Das sind Menschen, das sind Beziehungen. Das ist das, was du in anderen Menschen ausgelöst hast. Das ist dein Charakter. Das ist überall dort, wo du Reich Gottes freigesetzt hast. Wenn ein Herz heilt, wenn jemand Gott kennenlernt, wenn jemand aufblühen kann durch die Beziehung zu Gott. Das sind die Sachen, die ewig sind. Das sind die Schätze für den Himmel. Dein Charakter, den nimmst du mit in den Himmel. Das braucht man nicht. Deine Beziehungen, das ist das, was über das Leben rausgeht. Unser Besitz, der wird leider nicht überdauern. Jesus ist darum gegangen, dass wir erkennen, was sind die Sachen, die wirklich einen Wert haben. Was ist das, was wirklich bleibt? Und so schnell oder in unserem Leben, wir sind uns so anders gewöhnt, so schnell geben wir Sachen einen enorm hohen Wert, die völlig vergänglich sind. Unser Geld, unser Haus, unser Auto, unser Aussehen und so weiter. Eben all die Sachen, die schlussendlich irgendwo von Motten und Rost zerfressen werden oder von Einbrechern gestohlen. Die Welt lehrt uns eben genau das, oder? Das ist der Punkt. Dass wir erst reich sind, wenn wir ganz viel haben, ganz viel Geld und Besitz. Jesus lehrt ein ganz anderes Bild von, was es heisst, reich zu sein. Eben ein Reichtum, der bleibt, der das Leben überdauert. Und das ist vielleicht ein guter Moment, schon das erste Mal so ganz kurz in sich selber hineinzuhören. Was hast du für ein Bild von Reichtum? Streckst du dich in erster Linie nach so irdischen Schätzen aus oder eher nach himmlischen Schätzen? Einfach mal so ganz einen kurzen Self-Check, so leichte Diagnose. Ich bin überzeugt, ein Lebensstil, wo wir uns nach den himmlischen Schätzen ausstrecken, macht reicher und macht viel erfüllter als alles andere. Ich mag mich an Übungen erinnern, wo ich ins Bett geplumpst bin, weil wir uns bis nicht mehr gegangen ist, irgendwo in Gottes Reich investiert haben, Sachen gemacht haben. Das sind die Übungen, wo ich am erfülltesten ins Bett bin. Und nicht dann, wenn ich mir ein neues Auto gekauft habe oder sonst irgendetwas Cooles. Und wir sehen, dass Jesus und seine Lehrer sich eigentlich radikal gegen alles stellen, was uns die Welt in diesem Bereich sonst lehrt. Generell, im Reich Gottes sind so viele Werte genau entgegengesetzt von dem, was uns die Welt möchte weismachen möchte. Die Welt sagt immer, schau auf dich. Jesus sagt, schau auf andere. Schau auf ihn. Und auch im Umgang mit Geld und Besitz zeigt sich das sehr deutlich. Die Welt lehrt, nimm. Jesus sagt, gib. Im Lukas 6,30 sagt er, gib jedem, der dich um etwas bittet und fordere nicht zurück, was man dir genommen hat. Das ist eigentlich eine klare Ansage und ist nicht einfach so, hey, aber nur wenn dann der andere dir abgegeben hat und so, logisch, muss ausgeglichen sein und so, das sei nichts von dem. Jesus sagt auch, auf dem Geben liegt ein größerer Segen als auf dem Nehmen. Steht jetzt nicht in der Evangelie, steht in der Apostelgeschichte, aber dort heisst es, Jesus hat das gesagt. Und auch das, oder, müssen wir wieder in den Kontext der Verwalterschaft stellen. Es geht nicht einfach darum, sinnlos irgendwo anzugeben, sondern geben im Sinn von einem Verwalter, der weise mit dem umgeht, wo ihm anvertraut ist. Und weise mit dem mit umgehen heisst nicht einfach, alles irgendwo wahllos anzugeben. Das haben wir manchmal also ein bisschen irrtümliches Gefühl, oder? Weil Jesus da dem Jüngling gesagt hat, hey, gib alles und hast den Arm und heb nichts mehr. Aber auch das ist Kontext. Grundsätzlich geht es darum, Verwalter sein. Aber was uns Jesus ganz klar aufzeigt und lehrt, wenn es um Besitz geht, ist das Prinzip von der Grosszügigkeit. Ich bin kurz anschauen, so, wie man das könnte definieren, was denn grosszügig ist. Und das heisst, Grosszügigkeit ist die Bereitschaft zu teilen und etwas zu geben, das grösser oder mehr als das selbstverständliche Maß angesehen wird. Also was über das ausgeht, was man eigentlich erwarten würde, ist normal. Wenn man so alle ein Geschenk geben von 40 Franken, wenn man an eine Geburtstagsparty eingeladen wird, ist grosszügig, wenn einer sagt, bang, ich gebe 100. Spannend ist, dass, was Jesus da sagt, dass er in dem Sinne, wenn er sagt, Grosszügigkeit hat einen Einfluss auf dich. In einer anderen Übersetzung von dieser Stelle in der Apostelgeschichte heisst es, geben macht glücklicher als nehmen. Ich meine, dass der, der etwas überkommt, sich freut, oder? Das ist der Normalfall. Aber Jesus sagt, der gibt, wird noch glücklicher oder ist gesegneter als der, der überkommt. Auf den ersten Blick macht es keinen Sinn, aber wenn wir ein bisschen genauer in uns hineinhören, merken wir oft, eigentlich wissen wir es, dass es so ist. Und irgendwo tief im Innersten lieben wir es, wenn Menschen grosszügig beschenkt werden. Die einen von euch schauen vielleicht manchmal so Happy Day, so Sendungen, wo Menschen grosszügig überrascht werden. Und das macht Freude. Meine Frau und ich schauen damals in so eine Serie, wo einer Familie in einem Tag die ganze Hütte renoviert wird. So Sachen, es hat etwas dran. Sogar die Wissenschaft bestätigt, dass Geben glücklich macht. An der Uni Zürich haben sie ein Experiment durchgeführt und sind zum Schluss gekommen, dass grosszügige Menschen glücklicher sind als andere. Und trotzdem irgendwie, obwohl wir das eigentlich wissen, fällt es uns doch oft mega schwer, zum grosszügig sein und einfach weitergeben. Und es zeigt eben den Kampf, oder? Wie auch wie tief der Egoismus seine Klauen in unserem Herz hinein hat und wie fest wir unser Herz immer wieder an das hängt, was wir irgendwo in der Hand haben. Aber was wäre, wenn da nochmal so viel Segen für uns bereit wäre, wo wir oft verpassen? Und was wäre, wenn wir heute uns nochmal neu könnten inspirieren lassen, um grosszügig zu sein und das nochmal als etwas könnten entdecken könnten, wo Freude macht? Ich möchte heute, ich habe mir wirklich vorgenommen, heute zu schwärmen vom grosszügig sein. Und um einen Einstieg in das hineinzufinden, habe ich einen Clip, den ich finde, der inspiriert unglaublich. Und den schauen wir jetzt gerade zusammen.
เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน
อ
าจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด
ไทยประกันชีวิตเชื่อในความดี
ได้ ครับGenau. Was einem Versicherungen nicht alles, oder was die nicht alles machen, um einem etwas verkaufen. Aber was für ein bewegender Moment, oder? Wenn, wo das Kind plötzlich nicht mehr da ist und dann sieht er, dass er in der Schule ist. Es ist fast unmöglich, dort keine Tränen zu bekommen. Es hat, glaube ich, im Internet sogar so Challenges gegeben, wer kann den Clip schauen, ohne dass er Tränen bekommt. Aber was fasziniert ist, dass die Grosszügigkeit von diesem jungen Mann etwas bewirkt hat. Und das ist so ein wichtiger Punkt. Grosszügigkeit hat Auswirkungen. Grosszügigkeit berührt uns, weil es eben mehr ist als das, was selbstverständlich und normal angeschaut wird. Und genau das hat der Clip so gut demonstriert. Es war mehr gewesen, als einfach irgendwo selbstverständlich ist. Und mich begeistert das. Und nicht einfach jetzt der Clip, die Idee, sondern Grosszügigkeit ist etwas Begeisterndes. Und ich wünsche mir, dass wir alle davon können, begeistert sein. Und jetzt, ich möchte dem Ganzen jetzt noch ein bisschen mehr theologischen Background oder Content dazugeben, weil die Bibel hat da auch so ein Bild, das sie in dieser Thematik verwendet, so ein Schlüsselbild, und das finden wir im 2. Korinther, Kapitel 9, Vers 6 bis 8. Dort heisst es: Ich bin davon überzeugt, wer wenig sät, der wird auch wenig ernten. Wer aber viel sät, der wird auch viel ernten. So soll jeder für sich selbst entscheiden, wie viel er geben will, und zwar freiwillig und nicht aus Pflichtgefühl, denn Gott liebt den, der fröhlich gibt. Er kann euch so reich beschenken, ja mit Gutem geradezu überschütten, dass ihr zu jeder Zeit alles habt, was ihr braucht, und mehr als das. So könnt ihr auch noch anderen auf verschiedenste Art und Weise Gutes tun. Es ist das Bild vom Säen, das die Bibel hier verwendet. Und ich habe da so ein Körbchen mitgenommen, habe ich bei uns in der Kids Church gestohlen. Und ein paar Sämli. Und das ist das Bild, das die Bibel verwendet, das Bild vom Aussäen. Unser Besitz ist so quasi Saatgut. Und wir können es, wenn wir möchten, behalten, in der Hand heben. Aber viel spannender ist es, wenn man es loslässt. Es kann Frucht bringen. Jetzt vielleicht nicht hier auf der Bühne. So riecht es nachher dann wieder putzen. Aber wo es garantiert keine Frucht kann bringen, ist, wenn ich es in der Hand behalte. Wenn es da drin bleibt. Wenn ich mich daran klammere. Und ja, Verwalterschaft besteht aus beidem. Es besteht aus dem Eigengebrauch, das, was wir irgendwo für uns brauchen. Aber es besteht eben auch aus Säen und Einsetzen. Sich zu fragen, wie viel brauche ich, was kann ich weitergeben? Und in dem Sinne ist eben genau so eine tiefe Wahrheit. Nur wer gibt, kann mit dem etwas bewirken. Egal, ob es Zeit, Energie oder schlussendlich Geld ist. Wer die Sachen bei sich behaltet, der lässt eine Möglichkeit aus, etwas zu bewirken. In jedem von diesen Körnchen drin, muss ich schnell loswerden, oder? Ich nehme mal eins führen. In jedem von diesen Körnchen drin ist Potenzial, aber es bleibt ungenutzt, wenn man es bei uns behaltet. Wenn es du behaltest, ist es alles, was du hast. Wenn es du gibst, dann kann Gott damit etwas machen. Er kann es multiplizieren. Und ich glaube, Grosszügigkeit startet genau dort, wo das Bewusstsein in uns hinein erwacht. Wo man das checkt, wo man merkt, dass wenn es du einfach behaltest, dann passiert nichts damit, dann hast du es einfach. Aber wenn es du loslässt, wenn du es neu mit anegisch, dann kann es etwas bewirken. Und das Interessante ist ja, wenn man es loslässt, dann ist plötzlich die Hand da wieder frei. Wenn du es hebst und behaltest, dann ist die Hand besetzt, weil du musst es ja heben, sonst verlierst du es. Aber wenn du es loslässt, ist plötzlich wieder frei und du kannst auch wieder etwas überkommen. Und was ich euch heute in dem Sinne möchte zurufen, ist, du kannst etwas bewirken. Deine Finanzen sind nicht einfach Besitz, sondern sie sind Möglichkeit. Sie sind Potenzial. Überlegen wir einfach mal, was wir damit könnten bewirken. Du kannst Leben verändern, vielleicht sogar retten. Du kannst Not lindern. Du kannst dort, wo Ungerechtigkeit ist oder Ungleichheit ist, kannst du irgendwo ausgleichen. Sogar weltweit. Du kannst Königreich Gottes freisetzen, indem du zum Beispiel Werke, Kirche oder Sachen unterstützt, wo sich für das einsetzen. Du kannst Glauben stärken bei anderen Menschen. Du kannst Möglichkeiten schaffen dort, wo vorher keine Möglichkeiten sind. Wo jemand keine Mittel hat, kannst du kommen und kannst Möglichkeiten schaffen. Du kannst Freude schenken und du kannst inspirieren zu weiterer Grosszügigkeit. Grosszügigkeit ist etwas, das ansteckend ist. Stellen wir uns vor, was es für einen Effekt hat, wenn wir uns gegenseitig immer mehr anstecken, um grosszügig zu sein. Mir hat mal jemand Teilnahme für einen Missionseinsatz in Bulgarien gezahlt, weil ich das Geld nicht hatte. Das hat mein Glaube und meine Beziehung zu Gott verändert und an mein Bild, was es heisst, grosszügig zu sein. Und das inspiriert mich bis heute, wenn ich an diese Person denke. Und es muss nicht einmal grosse Beträge sein, selbst kleinste Beträge können schon etwas bewirken, sogar einfach eine Handvoll Reis. Ein Beispiel, das ich gelesen habe, in Mizoram, das ist ein State in Nordostindien, da hat es ganz viele so Stammesleute, das ist eine mega arme Gegend. Und einfache Frauen haben dort angefangen, jedes Mal, wenn sie kochen, eine Handvoll Reis in einen Behälter hineinzulegen. Und irgendwann, wenn der voll ist, wird der in die Kirche gebracht und von der Kirche wird dann der schlussendlich verkauft. Und so schaffen sie Finanzen für Gottes Reich. Und aus dem heraus ist eine ganze Bewegung von der Grosszügigkeit entstanden, die immer mehr Menschen angesteckt hat und sie bewogen hat, auch zu geben und teilweise sogar dann auch andere Sachen zu geben. Die Auswirkungen von dieser Bewegung sind riesig. Bis heute sind fast 90% der Menschen in dieser Region Christ geworden. Eine Kirche hat es dort, die über 1800 Missionare unterstützt. Und das ganze Gebiet hat die Kultur der Grosszügigkeit gelernt in einer der ärmsten Ecken der Welt. Was können wir alles sagen? Vielleicht ein paar praktische Beispiele. Mit ca. 150 Franken entsprechen dem, was in vielen Ländern ein Großteil der Bevölkerung pro Monat zur Verfügung hat. 840 Millionen Menschen weltweit müssen sich mit weniger als 2 Franken pro Tag begnügen. 150 Franken ist nicht viel für uns. Mit 45 Franken pro Monat kannst du einem Kind in einem fremden Land Hoffnung und eine Zukunft und Schulbildung ermöglichen. Mit 90 Franken kannst du zum Beispiel an einer Stiftung wie Angora Meilenstein, wo dort so ein Café Sam hat, wo sie gratis Beratungsstunden anbietet, kannst du die finanzieren. Du bewirkst Reich Gottes mit jedem Franken, der in die Kirche geht. Dass Menschen Hoffnung, Glauben, Zukunft bekommen. Mit ca. 20 Franken kannst du jemandem ein Buch schenken, das vielleicht sein Leben verändert. Jetzt nicht gerade jedem, der das Gefühl hast, müsstest du dich in die Richtung verändern, gerade das machen, also ohne Hintergedanken. Oder einfach schon mit 5 Franken in einem Kaffee kannst du Freude und vielleicht sogar ein gutes Gespräch bewirken. Die Bibel heißt es, wer viel sät, der wird auch viel ernten. Nur wer sät, hat die Möglichkeit auch zu ernten. Und wer wenig sät, der kann nicht viel ernten. Und wer viel sät, hat die Möglichkeit, um viel zu ernten. Das weiss nicht nur jeder Bauer, sondern das weiss auch jeder Investor. Und wenn du nur spärlich gibst, dann wird auch dein Gewinn schlussendlich spärlich sein. Und wenn du viel hast, dann kann es sein, dass dich das jetzt auch herausfordert, dir ganz strategisch zu überlegen, was möchtest du bewirken? Was möchtest du für eine Auswirkung haben? Nicht, was kann ich geben, sondern überlegen, was möchte ich für eine Auswirkung haben und wie kann ich noch jetzt angeben, wo das denn die entsprechende Auswirkung hast? Was möchtest du Ende Jahr können sagen, was du mit deinen Finanzen bewirkt hast? Mich faszinieren Personen wie ein Bill Gates, die Milliarden investieren, um Krankheiten wie Kinderlähmung auszulöschen oder den CO2-Ausstoß zu stoppen und noch x andere Sachen, die völlig strategisch in diese Sachen hineingeben. Ich meine, wie cool ist, dann kannst du sagen, hey, mit meinem Geld vielleicht bringe ich es an, eine Kinderlähmung ganz von der Welt auszulöschen. Das macht doch wirklich Freude. Jetzt kennen wir es alle, oder? Wenn es nur so einfach wäre, dann wären wir, glaube ich, alle grosszügiger, aber es gibt auch immer so die Stolpersteine. So der innere Skeptiker, der sich ein bisschen meldet, mit gerade zum Beispiel Menschen, die wenig Finanzen oder wenig Besitz haben, sagen sich vielleicht oft, hey, das ist jetzt eine schöne Theorie, aber mir ist es so knapp. Ich kann es mir nicht leisten, zum grosszügig sein. Es geht bei mir einfach nicht. Und ich glaube, was wichtig ist, Gott will keinesfalls, dass wir verarmen, weil wir einfach alles, was wir eigentlich selber bräuchten, irgendwo angeben. Wir sollen gute Verwalter sein. Das müssen wir immer im Hinterkopf behalten. Und das bedeutet, verantwortungsvoll umzugehen mit dem, was wir haben. Aber Grosszügigkeit bezieht sich ja nicht nur auf Geld und Besitz. Grosszügigkeit ist eine Herzenseinstellung, die sich auch in anderen Formen von Grosszügigkeit ausdrücken kann. Vielleicht hast du dafür Zeit. Vielleicht hast du helfende Hand, praktische Begabungen. Vielleicht kannst du einfach grosszügig sein mit Wort und Ermutigung. Ein Großteil der Bevölkerung ist unterermutigt oder eben eher entmutigt. Und du kannst vielleicht jemand sein, der grosszügig ist mit dem. Grosszügigkeit misst sich auch nicht am Betrag, sondern eben mit der Herzensausstellung, die du hast. Und mit dem, was du aus dem machst, was dir anvertraut ist. Die Realität ist, wer grosszügig sein möchte, der findet immer Weg zum grosszügig sein. Und wer immer sagt, ja, wenn denn mal oder ich fange dann an zu geben, wenn denn irgendwie das ist, der wird da später einen guten Grund geben, warum es jetzt nicht möglich ist. Und darum schieb es nicht raus, sondern fang heute an, Grosszügigkeit zu trainieren. Später wird es nicht einfacher. Ich habe es gemerkt in der Lehre mit dem Zehnten. Und ich bin so froh, habe ich mich während der Lehre schon überwunden, dort einen Dauerauftrag einzurichten, weil es wäre noch so viel schwieriger gewesen, wenn ich mit der Lehre, wo ich mit der Lehre fertig war. Weil dann willst du plötzlich ein Auto kaufen, willst du ausziehen und so weiter. Dann brauchst du das Geld eigentlich noch viel mehr, als du in der Lehre brauchst. Darum lohnt es sich gerade in dieser Thematik zum Beispiel auch schon früh mit Kind über das zu reden und mit ihnen Grosszügigkeit zu trainieren. Ein zweiter so ein Stolperstein ist, dass wir manchmal anfangen, aus einer falschen Motivation rauszugeben. Die Bibel macht im Zusammenhang mit Verwalterschaft und Grosszügigkeit auch Aussagen, die dazu geführt haben, dass Menschen, die ein bisschen angefangen haben, ein bisschen vertrüllen und die dazu geführt haben, dass man dann manchmal aus einer falschen Motivation heraus grosszügig war. Eine bekannte so eine Stelle ist Lukas 6, 38, wo es heißt: Gebt und es wird euch gegeben werden. Ein volles Maß wird man euch in den Schoß schütten. Ein reichliches Maß, bis an den Rand gefüllt und überfließend, denn das Maß, das ihr verwendet, wird auch bei euch verwendet werden. Und ja, es gibt ganz viele Stories von Leuten, die das genauso erlebt haben, die gegeben haben und überaus reich gesegnet worden sind aus dem heraus. Das ist das verkehrte Königreich. Dass es anders ist als die Logik der Welt. Aber was das nicht sollte, uns dazu verleiten, dass wir das Gefühl haben, ah, dann gebe ich jetzt einfach und dann profitiere ich ja dann am Schluss viel mehr und wir anfangen zu geben, einfach damit wir mehr profitieren. Weil ich glaube, dann haben wir Gott nicht verstanden. Der Robert Morris hat das recht cool auf den Punkt gebracht, hat gesagt, God doesn't want us to catch the vision of getting, he wants us to catch the vision of giving. Also Gott will nicht, dass wir die Idee vom Überkommen für uns entdecken, sondern was er möchte, ist, dass wir die Idee vom Geben für uns entdecken und was drin für eine Kraft liegt. Ein guter Verwalter vertraut Gott aber gern mehr an, oft sogar viel mehr, als er ursprünglich gehabt hat. Aber dabei geht es nicht in erster Linie um das als eine Belohnung oder als eine persönliche Bereicherung für die Person, sondern es geht darum, dass Gott dir vertraut, dass du weiterhin so mit dem umgehst, was er dir anvertraut, wie es du vorher gemacht hast. Geben ist etwas Gutes. Und Gott gibt uns oft wieder zurück, damit wir wieder und wieder und wieder geben können. Und können lernen, in dem auch ihm zu vertrauen. Gott will nicht dein Geld, oder? Er ist nicht auf das angewiesen. Was Gott in allererster Linie möchte, ist dein Herz. Und mit dem möchte ich zum Schluss kommen. Weil um dein Herz zu gewinnen, hat er selber schon alles gegeben. Jesus ist bis in den Tod gegangen, um dein Herz zu gewinnen. Und der Kampf um unser Herz und um unsere Nachfolge entscheidet sich sehr oft auch an der Frage, wie wir mit Besitz und Reichtum umgehen. Weil Jesus gewusst hat, dort, wo unser Schatz ist, dort ist schlussendlich auch unser Herz. Die Frage ist, wie steht es um dein Herz in dem Inne? Ich komme nochmal auf das zurück. Es gibt so eine irritierende Geschichte in der Bibel von einer Frau, wo Jesus mit einem extrem kostbaren Öl die Füße salbt. Und die Reaktion vom Judas, oder so ein bisschen der Kapitalist unter den Jüngern, ist gewesen, das Öl hätte man besser für 300 Silberstück verkauft und das Geld den armen Menschen gegeben. Das wäre ein guter Einsatz gewesen. Und im ersten Moment denken wir manchmal, ja, das wäre vielleicht auch nicht so schlecht gewesen. Aber was möchte uns die Geschichte zeigen? Sie zeigt uns das Herz von dieser Frau. Und es ist voll und ganz bei Jesus gewesen. Sie hat nichts zurückgehalten, sie hat alles angegeben. Vielleicht können wir heute hier auch nochmal schnell das Herz prüfen im Sinn von, wo fließen deine Ressourcen an? Wo geht das, wo Gott dich damit gesegnet hat, wo investierst du das? Deine Zeit? Wofür setzt du sie ein? Wofür was geht deine Freizeit drauf? Deine Gedanken? Um was kreisen deine Gedanken? Deine Worte? Was bewirken sie? Sind sie grosszügig? Und unser Geld? Wohin fließen deine Finanzen? In was fließt am meisten von deinen Finanzen? Hey, und wenn du merkst, hey, ja, da hat es vielleicht ein paar Punkte, wo dein Herz nicht ganz dort ist, was du eigentlich haben möchtest, dann fang an, Schritte zu machen, um es zu korrigieren. Wenn dich Egoismus an der Grosszügigkeit hindert, dann fang an, dir ganz konkret zu überlegen, hey, wo könnte ich grosszügiger sein, als ich es vorher war. Und dann unternehme einen bewussten nächsten Schritt. Grosszügigkeit ist spannenderweise auch wie ein Muskel, den man trainieren kann. Je mehr dass man es macht, desto einfacher wird es und desto leichter fällt es einem. Und es ist so eine unglaublich schöne Sache. Es ist so eine reiche Gotteskultur und sie hat tatsächlich das Potenzial, um die ganze Welt zu verändern. Dort, wo Grosszügigkeit gelebt wird, dort blühen Menschen auf. Ich meine, um was für Menschen bist du lieber? Um grosszügige oder egoistische? Jeder ist gern um grosszügige Menschen. Wenn du Freunde willst, bist du grosszügig und du kannst dich nicht mehr retten von Freunden. Es ist so. Dort, wo dein Schatz ist, dort wird schlussendlich dein Herz sein. Und das ist auch so, oder? Dann kann man sagen, ja, okay, dort ist mein Schatz, dann ist einfach dort mein Herz. Aber das kann man auch umkehren. Du kannst dein Herz mit dem Prinzip auch ein bisschen steuern. Gib dort an, wo du willst, dass dein Herz angeht. Dort, wo du angehst von deinen Ressourcen und von deiner Zeit und so weiter, dort wird automatisch auch dein Herz schlussendlich angehen. Das kannst du üben mit Zeit, mit Geld, Energie. Fang dort an zu geben, wo du dein Herz haben willst. Und in dem Sinn, möchte ich euch auch aufrufen, um vielleicht mal einen radikalen Schritt zu wagen. Manchmal ist das nötig, um irgendwo eine Freiheit zu erleben. Weil Jesus ist gekommen, um uns frei zu machen. Für das hat er sein Leben angegeben. Das ist spannenderweise der Unterschied zu allen anderen Schätzen. Jeder andere Schatz fordert am Schluss nur von dir. Erfolg will immer mehr, Besitz will immer mehr. Du musst immer mehr Zeit drin aufwenden, um es zu erhalten und zu behalten. Jesus ist der einzige Schatz, der nicht fordert, sondern der sich vollständig für dich angegeben hat, damit du ihn erreichen kannst. Er war bereit, für dich alles aufzugeben und er hat nichts zurückgehalten. Darum ist seine Grosszügigkeit schlussendlich auch die Grundlage, dass wir grosszügig sein können. Ich möchte aufhören mit einem Gebet und bei uns in der Kirche stehen wir manchmal auf dazu. Ist das gut, wenn man das hier macht? Ich lade euch einfach ein und wenn ihr nicht mögt, dann bleibt ihr sitzen. Ja, Jesus, Grosszügigkeit ist eigentlich so etwas Begeisterndes. Wenn wir es sehen als etwas, wo wir damit etwas bewirken können. Also eine Möglichkeit, etwas auszulösen, etwas zu verändern in dieser Welt. Und Jesus, ich bitte, dass du uns nicht mit, dass unsere Gedanken sich jetzt nicht darum kümmern, wie schwer es uns fällt, sondern dass wir uns auf das fokussieren und vor Augen können sehen, was wir bewirken können mit dem, was du uns anvertraut hast. Nicht nur mit Geld, auch mit Zeit, mit Energie, mit Wort. Jesus und ich bete, dass so ein Revival von der Grosszügigkeit aufbrechen darf. Gerade jetzt hier in der Pfimi Uster. Eine ansteckende Grosszügigkeit, die um sich greift, die nicht nur in der Kirche um sich greift, sondern in der Umwelt über die Kirche aus. Jesus, dort, wo es uns schwerfällt, wo der Mammon seine Klauen in unser Herz hineingeschlagen hat, dort sprechen wir Freiheit aus. Zeig du jedem Einzelnen auf, was der nächste Schritt sein kann, zu mehr Grosszügigkeit. Amen.